Hallo David.
Hallo Robert.
Na, mein kleiner Berlinale-Bär.
Berlinale. Ich war gar nicht auf der Berlinale. Ich werde das auch häufiger mal gefragt, ob ich gehe, ob das Programm was für mich ist. Ich bin jetzt tatsächlich auf einem Socializer-Event gewesen, nämlich beim NRW-Empfang. Aber das auch nur, weil ich eingeladen wurde und meine Frau unbedingt hin wollte. Also es ist nicht so, dass ich auf der Berlinale normalerweise rumtanze. Wie war es denn bei dir? Warst du bei der Berlinale? Was hast denn du alles geguckt?
Ich war im Krankenhaus, die ganze Berlinale, bis auf einen Tag. Da habe ich 3 Empfänge mitgenommen. Mein Manager ist da mal krass. Der hatte irgendwie am 5. Berlinale-Tag 27 Veranstaltungen absolviert. Also es ist wirklich krass. So, der betreut natürlich viele Leute. Nee, ich war im Krankenhaus, beziehungsweise unser Kind war im Krankenhaus, ganz klein und hatte einen Infekt und musste intravenös Antibiotikum bekommen. Und dann war Gina auch im Krankenhaus 5 Tage und da kann ich nicht ertragen. Bin nur nach Hause, Tiere füttern und wieder ins Krankenhaus. Aber so 5 Tage lang da nur rumgehangen. Egal wie schön man es in einem Krankenhaus macht, bleibt ein Kackort. Und ja, da hat die Berlinale verbracht. Aber jetzt wieder zu Hause. Es sieht alles gut aus. Ein paar Nachkontrollen stehen an. Und deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt wieder in den manchmal verhassten Alltagstrott, der dann aber, wenn so blöde Sachen sind, einen doch wieder wie eine große, schöne Traumblase vorkommt, zurückzutauchen und zu sagen, David, worüber reden wir denn heute Schönes?
Das ist ja mal so gar nicht so einfach, ne? Weil in der Berlinale-Zeit haben wir es hier in Berlin immer so, dass keine Pressevorführungen sind, weil alle sagen, ey, ist doch schon Berlinale, geh doch dahin. Und wenn ich aufs Berlinale-Programm gucke, denke ich immer so, weiß ich nicht. Also Mickey 17 hätte ich gern gesehen, muss
Mickey
ich sagen.
Mickey 17, Like a Complete Unknown, habe ich ja noch nicht gesehen.
Guck der
ich
jetzt, kam aber ja den, schon in der Pressevorführung.
Den zeigen sie auch jetzt nochmal während der diese Woche. Aber ein deutscher Film, will ich sehen. Und da werde ich auch noch, ich glaube, das ist richtig gut. Ich habe nur Gutes gehört. Die Idee ist gut, die Hauptdarstellerin ist gut.
Du meinst nicht das Licht.
Mit deinen und meinen Lebenserfahrungen glauben wir auch, dass es, Heldin.
Helden
muss richtig gut sein. Geht um eine Krankenhausschwester, die versucht irgendwie in diesem komplett überlasteten System ihrer Verantwortung gerecht zu werden und die so am Cap arbeitet. Helden würde ich nämlich, ist ein Tobis-Film, wollte ich gerade noch, bevor wir es hingesetzt haben, mache ich danach zumindest einen Stream anfragen. Und von Helden höre ich auf der Berlinale von Journalisten. Ich habe gestern auch lang mit den Kollegen von der GQ geredet und mit anderen. Und auch was die Bewertungen angeht, richtig gute Bewertung mit Leonie Benisch. Die wir jetzt gerade bei September 5 ja auch wieder hatten und in das Lehrerzimmer in der breiten Masse bekannt geworden ist. Und Helden, glaube ich, das interessiert mich. Das ist ein deutscher Film, wo ich sage, da könnte was drinstecken. 92 Minuten.
Weiß ich nicht. Das Bild sieht schon wieder aus, so nach dieser deutschen Schwermütigkeit. Und da hat Leonie Benisch halt auch wirklich das perfekte Gesicht für. Ich muss ja sagen, ich fand die in September 5 wirklich unterirdisch. Also so richtig weit, weit weg von den anderen Schauspielern. Da merkst du halt so die deutsche Schule, wenn die dann halt vor den US-Amerikanern oder zumindest denen wirklich den Leuten steht, ne, wenn sie vor Peter Skarsgård steht, das tut halt weh. Heißt das Skarsgård?
Nee. Skarsgård. Ohne K.
Ja. Ich dachte, du meinst Licht. Ich dachte, du sagst, der neue Film von Tom Tykwer war, der ist endlich zurück. Oder endlich, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen möchte. Ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was er seit Cloud Atlas gemacht hat. Auf jeden Fall hat er jetzt einen neuen Film mit Lars Eidinger. Und da sah der Trailer schon wirklich. Also du hast mir, glaube ich, gesagt, du fandst ihn gar nicht mal so übel.
Nein, ich hab den gar nicht gesehen.
Hast du ihn gar nicht gesehen? Nee, mir hat irgendjemand gesagt, so, der sieht voll gut aus. Und dann habe ich die Trailer geguckt und gesagt, so, ist das ein Schund. Und jetzt die Kritiken von der Berlinale sind unterirdisch. Also bei Letterboxd bekommt er so einen halben Stern, einen Stern, die Fachpresse zerreißt den. Das scheint irgendwie nichts zu sein. Also wenn das so die großen Filme aus Deutschland dieses Jahr sind, die auf der Berlinale jetzt gezeigt wurden, weiß ich nicht. Aber Mickey 17 von Bong Joon-ho, der neue, der wurde halt durchweg gefeiert. Soll ein bisschen skurril sein, aber trotzdem wieder richtig reinhauen. Da freue ich mich mega drauf.
Den sehen wir auch bald, nächste Woche, glaube ich. Da kam gerade frisch die Pressevorführungseinladung. Nächste Woche Mittwoch. Ist erst vor 1-2 Stunden gekommen. Da lagst du noch im Bett oder wieder im Bett.
Ja, stimmt. Ich bin nochmal ins Bett gegangen vorhin, weil ich todmüde heute war. Geil. Ja, habe ich noch gar nicht gesehen gehabt.
Nächste Woche Mittwoch werden wir den
sehen.
Schön,
freue ich mich.
Das wird bestimmt eine spannende Geschichte. So, Leute, bevor wir gleich anfangen, nur ein kleiner Überblick. Wir müssen das neue Marvel-Kapitel, das 35. glaube ich inzwischen, von letzter Woche natürlich nachholen. Mhm. Wir haben einen Film über eine Schlucht um 2 Scharfschützen gesehen. Das Böse kriecht durch Argentinien heute und den neuen Mel Gibson-Film.
Ja, der neue Mel Gibson-Film.
Der neue Mel Gibson-Film.
Bin ich sehr gespannt, was du zu sagen
alles
hast.
Alles Mögliche. Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel.
Den Rest habe ich mir jetzt einfach mal geklemmt. Ich habe einfach nichts mehr gesagt am Ende.
Ach, ist okay, David, du baust langsam ab.
Wir reden noch nicht über Like a Complete No, den siehst du noch, ne?
Den sehe ich noch, der kommt auch erst nächste Woche raus. Da sind wir wieder am Puls der Zeit. Da können wir dann auch wieder über die Berlinale-Gewinner reden.
Die Berlinale-Gewinner, ja, sehr gut.
Das sind mit Sicherheit immer Filme, von denen man dann fast nie wieder was hört.
Hast du mitbekommen, dass das Oscar-Rennen dieses Jahr gar nicht so einfach zu predikten ist, weil
wegen Emilia Perez und so?
Es gab ja so Skandale bezüglich Emilia Perez. Plötzlich fand jetzt Emilia Perez ja bei keiner der anderen Veranstaltungen, Preisverleihungen mehr statt. Das haben wir ja schon mehrfach besprochen. Hinlaufend zu den Oscars kann man ja immer absehen, unter anderem an den BAFTAs, also den britischen Awards, an den Screen Actors Guild Awards, den Producers und Directors Guild Awards. Und da lässt sich dann irgendwann so ein klarer Gewinner herausarbeiten, sowohl bei den Schauspielern als auch bei den Filmen. Und das ist dieses Jahr gar nicht so einfach, weil mal gewinnt Demi Moore, mal gewinnt Fernanda Torres, mal gewinnt jetzt Mikey Madison, hatte, glaube ich, bei den BAFTAs beste Schauspielerin gewonnen. Bei den Filmen ist es auch völlig hin und her. Also es ist mal Anora, es ist mal Konklave, es ist mal der Brutalist.
Das hast du halt, wenn du nicht so richtig gute Filme hast.
Ja. Also vielleicht ist es das, vielleicht sind die aber auch alle gleich gut. Aber ja, ich hatte jetzt ja auch schon ein Video bei mir gemacht, wo ich nochmal darüber gesprochen habe. Das Feld ist diesmal so, ja, große Geschmacksfrage.
Und auch Real Pain nimmt hier und da einen Preis mit, ne? Habe ich auch gesehen.
Ja, aber es ist so, wie gesagt, kein klarer Gewinner zu erkennen. Und bei der Berlinale fand ja nichts davon statt. Deswegen schauen wir mal, was jetzt so in den nächsten Tagen rauskommt.
Ich verstehe das nicht, dass die Berlinale immer im Winter. Wir haben jetzt hier gerade in Berlin minus 15 Grad Tage bei mir hier am Waldrand. Und ey, dann da draußen zu stehen, da kein Wunder, dass die Leute da bei Cannes, in der Côte d'Azur, schön im Sommer oder so im Mai oder dann Venedig, so bei richtig geilem Wetter. Warum macht man die Berlinale nicht in so einen goldenen Oktober hinein oder September? Weißt du noch, als letztes großes Festival vor der Awards-Season. Das wird doch total Sinn ergeben. Aber dieser Februar-Slot, da sind alle mit ihren großen Filmen durch. Da kriegst du für gewöhnlich keine großen Weltpremiere. Ich verstehe nicht, warum man hier so ein Winterding immer draus machen muss. Man sollte es mal schieben.
Ja, meine Frau sagt das auch immer. Also als wir jetzt vor dieser einen Veranstaltung standen, meinte sie, Berlinale im Winter. Wer hat sich denn die Scheiße ausgedacht?
Und das jetzt mal als Frau, ich meine, da muss man auch nochmal sagen, da spielt ja Fashion auch immer noch ein bisschen eine Rolle auf der Berlinale. Dann hast du diese roten Teppich und die Fotowände, dann ziehen sie ihre dicken Mäntel aus, dann frieren sie dann für diese Fotos und dann ziehen sie die wieder drüber und hat doch irgendwie nicht so den richtigen Flair. Also ich fände es auch viel cooler. Überleg mal, du könntest, weißt du, von Veranstaltung zu Veranstaltung mit deinem Fahrrad so durch die Stadt trudeln, während die Sonne untergeht, nur abends noch so 15 Grad hast. Es könnte so schön sein. Berlin ist so eine coole Stadt, wenn es nicht gerade Winter ist. Ja, hier, wir können eine Petition machen. Berlinale.
Leute, wir schulden euch was. Aus der letzten Woche, naja, wir haben ja nicht über Captain America Brave New World gesprochen und jetzt habe ich das Gefühl, jeder hat drüber gesprochen. In den USA ist er jetzt auch schon gestartet, hier ja genauso. Die Zahlen sind da. Das sah am Anfang des Wochenendes noch so aus, als wäre das die nächste große Enttäuschung. Jetzt hat dann Disney schon vermeldet, oh ja, starker Start. Ich muss sagen, der Start ist so lala. Also ich glaube, im Ranking der MCU-Filme ist das irgendwo auf, ich glaube, Platz 20 stand mal im Raum. Vielleicht ist es so Platz 19. Also ne, wenn Disney euch oder die Presse da euch gerade verkaufen möchte, das wäre ein absoluter Mega-Hit. Nein, ist es nicht. Und wir müssen wirklich mal auf nächste Woche warten, weil diese MCU-Filme sind halt alle in den USA, sagen wir Könner, sagen frontloaded. Das heißt, die erste Woche ist noch die stärkste und dann stürzen die meistens brutal ab. Es ist nämlich eher verhalten gestartet. Ich bin gespannt, was die Leute sagen, weil ganz häufig hatte ich jetzt, wenn ich so auf die Kommentare unter meinem Video geguckt habe, ich war ja relativ negativ, dann habe ich viel gelesen, ach na ja, ich habe es mir schlimmer erwartet oder ach nö, so also war jetzt okay. Ne, also ich habe viel so gelesen von Leuten, die da rausgekommen haben und wahrscheinlich mit noch viel Schlimmerem gerechnet haben. Und so ging es mir ehrlich gesagt auch. Ich kam hinterher auch raus und dachte so, naja, hätte schlimmer kommen können. Das sagte auch ein Eve zum Beispiel. Er und ich sind danach auch so ein Gespräch hineingeraten, wo wir beide gedacht haben, was ist denn eigentlich schlimmer? Ist es so dieses, wenn Filme so egal sind, vor allen Dingen auf dieser Größe, ne? Also in diesem Blockbuster-Bereich, wo so viele Gelder auch ausgegeben werden. Also verstehe ich immer gar nicht, wie Filme entstehen können, die so meh sind. Und das weiß ich nicht. Da kann ich dann auch kein Auge mehr zudrücken. Weiß nicht, wie es dir da geht. So, also bei mir kommt der dann nochmal schlechter weg, weil ich denke so, ey, das ist halt schon auch ein Marvel-Film. Ist einer der großen Blockbuster. Und diese Blockbuster, die werden mittlerweile sind so durchschnittlich geworden, dass alle mit dem Schulterzucken rauskommen. Weiß ich nicht, ist das dann eine positive oder eine negative Erfahrung?
Also das ist ja innerhalb des MCU nochmal so eine besondere IP. Ne? Captain America ist lange aufgebaut worden. Ich glaube, kein Solo-Charakter hatte so viele Filme, in denen er so viel partizipiert. Nämlich jeder Avengers-Film und drei eigene Filme, von denen Captain America 3 ja wie ein Avengers-Film war und er gegen Tony Stark das moralische und wertetechnische Pendant stellte. Also diese Figur des eigentlich Steve Rogers ist ja sehr ausgearbeitet. Und ich fand ja von Anfang an die Art der Staffelstabübergabe und auch in The Falcon and the Winter Soldier nicht gelungen. Und ich bin immer noch auf dem Punkt, dass Anthony Mackie für mich einfach kein Captain America ist. Das ist für mich Steve Rogers und das transportiert sich ja auch nicht im Film. Und du merkst das ganz, ganz doll, wenn sie im ersten Drittel zurückgreifen auf eine Figur, die auch ein Supersoldat ist und in diesen Experimenten unterlegen hat, gespielt von Carl Lumley. Zaya Bradley heißt die Figur. Und bei dem brauchst du nur ins Gesicht Film und du siehst diese Angst davor, wieder in dieses Leid zurückgeworfen zu werden. Und da dachte ich jedes Mal, hier ist eine Geschichte. Hier ist wirklich eine Geschichte. Aber sie wird als Mittel zum Zweck genommen, um dann so einen Kick-Off zu haben für eine sehr konventionelle Geschichte und vor allem für einen Showdown, bei dem uns im Trailer schon so viel vorweggenommen worden ist. Also, dass man das durchwinkt und sagt, das wird jetzt unser großer Showdown bei diesem Film, finde ich so unkreativ und auch so für die Figur des Captain America. Unwürdig ist ein großes Wort, aber es muss doch andere Optionen gegeben haben, andere Ideen gegeben haben. Und ich sag nach wie vor, ich war gestern immer beim Disney-Presse-Dinner auf der Berlinale, auch da sage ich, und da sind viele nicht meiner Meinung, ich glaube, mit Fantastic Four wird's wieder besser. Das ist mein Hot Take. Aber hier Captain America 4. Ich finde, Harrison Ford hat immer noch so eine gewisse Aura, die er nie ablegt. Aber Anthony Mackie ist es einfach nicht. Einfach nicht. Und Chris Evans ist jetzt auch kein guter Schauspieler. Chris Evans hat irgendwie noch nicht so richtig gezeigt, ob er was kann. Und ich glaube, der ist auch limitiert. Aber er hat, wenn er dasteht und das Schild trägt, etwas Heroisches. Er hat irgendwie etwas Heroisches, zu dem diese Rüstung passt.
Nee, er hat so auch einen Wandel durchgemacht. Ich finde, dass Chris Evans war so im ersten Teil noch dieser naive Soldat, der Befehle empfangen hat und die dann ohne zu fragen erfüllt hat. Er ist jemand gewesen, dessen patriotischer Nationalstolz über alles geht und vor allen Dingen auch das Gute muss gewinnen. Und ich fand, das hatte immer was fast Naives, fast Plumpes. Und dann hat er aber eine Wandlung durchgemacht. Spätestens in Civil War ist das passiert, aber auch vorher schon in Winter Soldier haben sie mit dem Charakter dann Dinge gemacht, die Spaß gemacht haben, weil plötzlich war dann klar, Bucky Barnes, sein Kumpel, der lebt noch und wie geht er jetzt damit um? Und es sind zum ersten Mal Brüche entstanden in dieser Nationaltreue, weil irgendwie nicht so richtig klar war, wir sind jetzt hier die Guten. Ne? Im zweiten Teil hatte ja Hydra dann S.H.I.E.L.D. unterwandert, dann im dritten Teil hat ihm von offizieller Stelle hat man ihm untersagt, überhaupt für das Gute zu kämpfen. Ne, da war ja dieser Thunderbolt Ross, noch damals gespielt von William Hurt, der ausschlaggebende Punkt dafür, dass die Avengers zerschlagen wurden. Und das war eine schöne Reise, die, wie ich finde, dann auch, ne, also als dann Endgame kam und er das Schild abgegeben hat, das war ein Captain America, der war ganz anders, als er im ersten Teil gestartet ist. So, jetzt ist die Staffelübergabe ja passiert und ich dachte da schon, uiuiui, also Falcon, beziehungsweise Anthony Mackies Charakter, hat immer nur am Rande stattgefunden, war immer nur der Sidekick und jetzt in diesem Film haben sie das einfach übernommen. Er ist weiterhin einfach nur der Sidekick, nur fehlt die Hauptfigur. Es fehlt das Charisma und es fehlt vor allen Dingen die Figur, die eine Wandlung durchmacht. Ja, das ist nicht mal zu erkennen, wo er eine Wandlung durchmachen könnte. Und er hatte schon eine Serie, das muss man ja auch sagen. Die Falcon and the Winter Soldier Serie war da diesbezüglich auch nicht wirklich brauchbar, weil innerhalb dieser Serie auch nichts mit seinem Charakter passiert ist. Da sagt er am Anfang ja, ich will das Schild nicht, ich bin nicht Captain America, um dann am Ende festzustellen, na gut, bin ich doch, und hält dann eine Rede. Aber aus dieser Figur, die da am Ende rausgekommen ist, machen sie jetzt nicht viel mehr, sondern man hat eher das Gefühl, jetzt hat man so einen Hybriden, jemanden, der nicht so richtig Captain America sein will, aber noch so ein bisschen der Falcon ist, aber auch nicht so wirklich. Und also es funktioniert gar nicht. Und dadurch sind tatsächlich die anderen Figuren noch, die Wandlungen durchmachen. Thunderbolt Ross, gespielt jetzt ja von Harrison Ford, macht eine Wandlung durch Ich persönlich hatte Probleme damit zu connecten. Das hatte mit dem Recasting zu tun, weil es wäre nochmal anders gewesen, wenn William Hurt in der Rolle gewesen wäre, weil jetzt einfach so ein ganz neuer Charakter, das merkte ich, hat was mit mir gemacht, mit der Connection zu der Rolle Thunderbolt Ross. Ich bin da bei dir. Harrison Ford macht noch am meisten mit in diesem ganzen Film. Und ich hatte sogar das Gefühl, dass der nervige Sidekick für Anthony Mackie, der kriegt jetzt einen neuen Falcon an der Seite, selbst der kriegt ein bisschen Wandlung. Ja, aber
auch ein bisschen Witz bekommt er auch, eine Lockerheit, ja.
Du siehst halt sehr deutlich, und das ist ja das, was wir gehört haben, dieser Film ist brutalst nachgedreht worden, da ist krass eingegriffen worden. Noch letztes Jahr kam die Meldung, dass Giancarlo Esposito auf den letzten Drücker nachgecastet wird. Ich glaube, sogar der japanische Premierminister, der hier drin vorkommt, ist nachgecastet worden auf den letzten Drücker.
Und wenn man sich überlegt, dass diese Figur, die er spielt, relativ präsent ist, also die erstgenannte von dir, und sich überlegt, in der ersten Version existierte diese Figur nicht. Und wie viele, nicht Schlüsselmomente, aber doch wichtige Momente der bekommt. Wie ist das möglich?
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben es völlig umgeschmissen und es war ein Riesenakt, oder die vorherige Version war schon so blöde und da war das so egal, dass man jederzeit eben sowas machen konnte. Weil das ist ja auch ein Zeichen für Drehbücher, die nicht funktionieren. Wenn du ganze Segmente da rausnehmen kannst, die ersetzt und es ist dann trotzdem noch kohärent genug. Ja, es ist, ne, wir müssen uns nicht darüber streiten, es ist kein kohärenter Film, aber es ist kohärent genug, dann ist das nie ein gutes Drehbuch gewesen. Und ich glaube, das ist das Kernproblem an diesem Film, dass das auch ursprünglich mal durchgewunken wurde. Ne, Kevin Feige hat ja die erste Version auch irgendwann mal bekommen. Ich meine, es gab jetzt ein paar Artikel, die online gegangen sind. Leider war einer der Hauptartikel, ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest, von Vulture.com. Der war hinter einer Paywall. Deswegen habe ich den bis jetzt noch nicht gelesen und immer nur so Fragmente aufgegriffen. Es gab da ein Crewmitglied, das davon berichtete, dass die Dreharbeiten wohl, also es sei wohl das schlimmste Marvel-Set gewesen, an dem er je gewesen ist, unter anderem, weil Harrison Ford wohl eine absolute Diva sei. Und muss man sagen, die Geschichten, die er da erzählt, sind so, ja, er hatte sich den Arm gebrochen und dann hat er sich geweigert, in den Motion-Capturing-Anzug zu treten, weil er Schmerzen hatte. Muss ich sagen, kann ich jetzt verstehen. Und du holst dir nicht Harrison Ford ans Set und hast die Erwartungshaltung, dass da jemand nicht grumpy ist jeden Tag, weil das ist der Typ halt einfach. Das sagt er selbst von sich. Aber es waren wohl auch so diese ganzen Sachen, die mit Japan und dieser internationale Konflikt, der hier angestoßen wird, das wurde wohl immer wieder umgeworfen, weil diese Frage, ob es okay ist, dass der Präsident im Wahljahr plötzlich sich in eine rote, vielleicht sogar orangene Kreatur verwandelt, könnte das nicht vielleicht zu Problemen führen? Und deswegen wurde das alles mehrfach umgeworfen, weil die da, glaube ich, auch vor anderen Dingen Angst hatten, die dann so eine Implikationen gerade so auf politischer Ebene betreffen. Ich meine, ganz ehrlich, dass hier zum Beispiel Japan plötzlich zu einem Quasi-Aggressor wird oder eher zu einem Gegner wird, ist auch so hanebüchen, weil das einfach schon seit Jahrzehnten nicht mehr relevant ist. Es gibt ja zwei tatsächliche aktuelle politische, sagen wir mal, Kontrahenten, nämlich China und Russland, die beide da voll reingepasst hätten, aber sowas traut sich Marvel natürlich.
Ach, seit dem Wochenende auch ein bisschen Europa gefühlt.
Ja, aber ne, also sowas, also da wäre die Möglichkeit da gewesen und das machen sie auch. Sie beginnen in diesem Film einen internationalen Konflikt über eine neue Substanz, die mit den Celestials zu tun hat, wo sie dann so alte Sachen aufgreifen. Hier passiert ja viel, im Englischen sagt man Salvaging, wenn man Dinge recycelt, die irgendwie rumliegen und da holt man dann noch ein paar Transistorspulen aus dem alten Toaster raus, weil man irgendwie was Neues bauen möchte. Hier in dem Fall The Incredible Hulk und Eternals und ganz viel von den Captain America Filmen selbst, weil hier Story-Segmente aus Captain America Winter Soldier und Civil War vor allen Dingen auch einfach übernommen wurden. Und wie gesagt, es läuft dann auf so einen Konflikt hinaus um diese Celestials herum. Und da dachte ich, also spannend, was machen sie jetzt wohl damit? Ist das jetzt der Aufbau für den Rest des MCU? Weil das muss man ja auch sagen, diese Filme haben ja immer auch den Weg geleitet in die Zukunft des MCU. Und obwohl mich das immer gestört hat, dachte ich hier bei diesem Film, das ist aber seltsam, dass der das nicht macht, weil am Ende ergibt sich aus all dem nichts. Dieser internationale Konflikt ist raus. Der Red Hulk, diese ganze Geschichte wird dann plötzlich wieder beigelegt. Also im Grunde gibt es am Ende keine Konsequenzen. Und Sam Wilson als Charakter hat sich nicht entwickelt. Und ich dachte so, was? Also ihr habt jetzt noch drei Filme. Ihr hattet den hier, ihr habt als nächstes Thunderbolts. Und da ist auch nicht davon auszugehen, dass ihr irgendwelche großen Dinge erklären wollt. Und ihr habt als nächstes dann Fantastic Four. Und danach kommt sofort Doomsday. Und wenn wir uns erinnern, bei Thanos war es ja noch so, die hatten eine ganze erste und zweite Phase, wo sie die Infinity Stones langsam vorgestellt haben, wo Thanos immer mal wieder so reingesprenkelt wurde, sodass an dem Punkt, wo Infinity War kam ins Kino, wusstest du schon, du hast alle Charaktere zusammen mal gesehen, spätestens in Civil War. Du kanntest eigentlich alle, bis auf einige wenige nicht, aber du kanntest die Infinity Stones und du hast Thanos schon mal gesehen. Jetzt weißt du ja gar nichts. Robert, wenn ich dich jetzt frage, was glaubst du, passiert jetzt als nächstes, würdest du ja wahrscheinlich sagen...
Was willst du, was ich sage? Ich weiß es nicht.
Die Frage wäre ja, wo ist jetzt eigentlich das MCU? Weil es geht ja eigentlich ums Multiverse und damit um Kang.
Die Saga endet ja jetzt, ne? Die Multiversumssaga.
Ja, aber ich frage dich, wie endet
sie denn? Das finde ich ja bei Captain America auch nochmal so nervig. Du warst nicht mehr im Kino bei der Endcredit-Scene, ne?
Ja.
Und die ist ja auch so belanglos, weil sie darauf wieder Bezug nehmen auf Welten. Viele Welten, ja, die existieren. Ich denke mir so, diese ganze Abbiegung hat einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Dieses Was-wäre-wenn-Gedanken in verschiedenen Welten. Nur, David, ich weiß nicht, was als nächstes kommen soll, aber es ist einfach auch nicht so interessant, wie es mal war, was als nächstes kommt.
Es ist nicht wirklich interessant, aber es hat jeglichen Drive verloren. Und ich frage mich dann bei einem Film, der so ein Flickenteppich ist, bei dem die Hauptfigur sich nicht entwickelt, bei der die Hauptfigur nicht mal annähernd an das Charisma des ursprünglichen Darstellers herankommt und wo man sich dann fragen muss, uiuiui, das ist der neue Captain America. Und vor allen Dingen, ne, du musst dir überlegen, der ist dann der Leader der nächsten Avengers, wie es aussieht.
Aber meinst du wirklich, ich meine, irgendwie soll Chris Evans zurückkommen? Ne? Also in welcher Form? Aber das könnte Captain America sein. Thanos soll wieder zurückkommen. Also das ist auch so ein Thema. Das
sind doch alles, also bisher sind es alles Gerüchte, aber klar, also es wirkt dann natürlich umso hilfloser, wenn sie Thanos wieder zurückholen. Ich sehe gerade in Doomsday auf mich zukommen, dass mir die erste Hälfte des Films erstmal erklärt, wer Dr. Doom ist. Das musste Infinity War nur so semi, ne? Die hatten den zumindest schon mal eingeführt. Klar, die haben das da auch gemacht, aber zumindest haben sie das Konzept der Steine und alles darum herum, das musste nicht nochmal erklärt werden.
Ja, oder sie drehen auf Tony Stark, der zu Dr. Doom wird und in einer Welt, in der dann auch noch Steve Rogers wieder existiert und so, sodass sie komplett auf eine andere Welt springen, in der sie auf die alten Avengers draufgehen können, nur 15, 20 Jahre später. Traue ich ihnen auch zu? Mal sehen.
Naja, ich verstehe, dass man sagt, ich hätte es schlimmer erwartet, weil es gab jetzt mit The Marvels und ich glaube vor allen Dingen, wenn man so auf das Sony-Universe raufguckt, da gab es halt so die richtigen Kröten und damit halt ist so dieser Comicbuchfilm ist, glaube ich, dadurch auch echt in den Dreck gezogen worden. Aber das hat sowas von die alte Klasse verloren. Und es sind nicht mehr nur einzelne Aussetzer. Es sind mittlerweile ganze Phasen, die nicht funktionieren, wo ganze Strecken an Filmen einfach nicht mehr gut sind. Und das ist echt krass.
Wir werden sehen, ob oder wie es sich rausarbeiten kann. Vor allem, wenn es dann auch das Kick-Off bei DC gibt. Am meisten bin ich eigentlich gespannt, wie sich Superman anfühlen wird, was diese Filme angeht. Ob das James Gunn bringt oder nicht, bin ich sehr gespannt. Eine Sache, über die wir noch gar nicht geredet haben, David.
Ja.
Wir haben einen Film dieses Jahr, der ist gestartet. Der ist jetzt unter die Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gekommen.
Könnte auch der erfolgreichste Film des Jahres werden.
Könnte, also wenn er in dem Tempo weiter wächst, auch der erfolgreichste Film aller Zeiten werden. Wir reden von...
Nee, die Hochrechnungen gehen gerade darauf, dass er Titanic schlagen könnte.
Ja.
Avatar überholt er nicht, aber er wird wahrscheinlich, wenn Avatar 3 dieses Jahr underperformt, wird er den wahrscheinlich hinter sich lassen.
Also wir sehen, David ist wie immer sehr gut informiert. Du kannst da direkt mit dem Thema von der Seite kommen, weiß er Bescheid. Wir reden natürlich von, wir kennen ihn alle, Nezha 2.
Nezha und dann eine 2 dahinter, ist der chinesische Film des Jahres. Und als ich die ersten Male davon gehört habe, dachte ich so, ja, ja, klar, läuft gut da drüben. Da läuft ja immer mal wieder was gut. Ne, da
so wie, Achtung, Detective Chinatown, genau. 19.
Das ist der dritte doch, oder?
Also auf jeden Fall heißt der Detective Chinatown 19. Ich weiß nicht, ob es der 19. Film ist. David, wir sollten einfach mal reintauchen. Wir sollten uns mal mit der Detective Chinatown-Reihe zum Beispiel, das sollten wir wirklich mal machen.
Der heißt 1900.
Also, aber das könnten wir auch wirklich mal machen. Wenn wir deutsche Sachen gucken, sollten wir vielleicht auch mal diese chinesischen Dinger uns mal ab und zu geben, sobald wir sie gucken können. Weil Nezha 1, glaube ich, ist auf Netflix. Habe ich das irgendwie aufgeschnappt? Ich bin der Meinung, irgendwo kann man den... erst, wir sollten mal uns das als Hausaufgabe geben.
Also ich gucke ja manchmal beim Fantasy Filmfest laufen diese Sachen, ja, dadurch schaue ich die auch. Und ich glaube, Neza 2 wird wahrscheinlich auch keinen internationalen Release bekommen.
In den USA ist er gestartet.
Ist, ja. Genau, aber hier weißt du wieder nicht. So, ich nehme mal an, den werde ich dann wahrscheinlich erst wieder auf dem Fantasy Filmfest zu Gesicht bekommen. Aber da werde ich mir auf jeden Fall angucken. Falls ihr euch fragt, was ist das denn? Das frage ich mich auch. Hast du dir den Trailer mal angeguckt? Das ist nämlich ein Animationsfilm und der ist hauptsächlich bunt. Ach, das ist ein
Animationsfilm?
Ist ein Animationsfilm und ich habe da Drachen fliegen sehen und es sieht so ein bisschen aus, als wären die Figuren so Dragon Ball-artig. Kannst du den ja mal im Hintergrund anmachen. Mhm. Sieht aber mega krass aus. Also die Animationsqualität da drüben ist ja sowieso mega gestiegen. Aber ich verstehe natürlich nicht, worum es geht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das merkte man auch so, als diese Zahlen kamen, die so richtig durch die Decke gegangen sind. Das ist ja über das chinesische Neujahrsfest.
Sind die echt, die Zahlen? Glaubst du, die sind echt?
Ich glaube, die sind echt, weil die sind ja da drüben ein starker Markt. Der ist nur extrem, oder was heißt extrem, aber der ist kleiner geworden in den letzten Jahren. Deswegen ist dieser plötzliche Anstieg dieses Jahr so ein bisschen seltsam. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, wie gesagt, über das chinesische Neujahrsfest der viel eingespielt hat. Also da kamen ja wirklich gute Zahlen zustande. Und dann hat sich so ein bisschen Nationalstolz entwickelt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Chinesen gedacht haben, so, oh, also das könnte hier international so durch die Decke gehen. Weil es war ja dann plötzlich der allererste Film aus einem einzigen Markt, also aus einem Land, der die 1 Milliarde Dollar Grenze überschritten hat. Das hatte bisher noch kein Film geschafft. Ne? Wir reden ja sonst über Filme wie Avatar oder auch The Force Awakens, die 2 Millionen Dollar einnehmen oder auch Infinity War. Aber das tun sie dann kombiniert in allen Märkten. Das größte Einspielergebnis aller Zeiten in den USA alleine hatte bisher...
2 Milliarden, meint David, damit hier keiner meckert.
Entschuldigung. Das größte Einspielergebnis aller Zeiten aus einem Markt hatte bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, The Force Awakens. Die hatten es gerade so verpasst mit 900 irgendwas Millionen. Und keiner bisher hatte die 1 Milliarde geknackt. Und das war dann bei Neza so. Nur kam dann, als diese Meldung kam, plötzlich die Meldung, das wären sogar 2 Milliarden. Also die können so bis zu 2,2 Milliarden anwachsen. Sowieso waren die Vorrechnungen, wenn es so weitergeht. Der war dann tatsächlich immer noch bei 80 Millionen, die er die letztes Wochenende, glaube ich, auch gemacht hat. Das ist krank, was die dafür zahlen. Und das kann ich mir wirklich nur so vorstellen, dass die da drüben alle sagen, ey, wir schaffen das gemeinsam. Wir gucken den nochmal, weil ehrlich gesagt, also.
Aber er sieht krass aus, so von der Qualität her. Er sieht wirklich gut aus. Er sieht wirklich gut aus.
Aber es sieht schon auch nach was aus, wo jetzt nicht die ältere Generation in China sagen würde, ah, da gehen wir jetzt aber alle nochmal in Neza 2 rein, weil es ist schon bunti bunti, bam, 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 finde ich.
Ich weiß nicht, wieso der Familiencharakter und Kino in China ist, weil das ist ja das Targeting von Animationsfilmen, ja, ist auf Kinder und Familien. Du kennst ja diese Faktoren, die dabei sich quasi auftun. Und das sind die Parameter ja immer andere. Wir sehen es ja auch bei uns, mit Alles steht Kopf 2 im letzten Jahr. Und wenn die Kinder sagen, ich will den nochmal sehen, ich will den nochmal sehen, dass das dann ganz fix sich so multiplizieren kann. Aber irre Zahlen. Und da wollte ich ja zumindest mal, dass wir ein paar Worte drüber verlieren, weil das hat niemand auf dem Schirm. Wenn du auf Box Office Mojo schaust, ist der Film nicht gelistet, obwohl die Seite ja immer sehr aktuell ist. Dann wird er einfach nicht gelistet. Das sind die erfolgreichsten Filme weltweit, Lifetime Grosses Worldwide. Und da sind die einfach keine chinesischen Filme drin gelistet. Eigentlich eine Schweinerei.
Na, eines von beiden. Es gibt ja zwei dieser großen Aggregatoren, einmal Box Office Mojo und einmal The Numbers.
The Numbers müsste ich dann nochmal checken.
Und The Numbers macht es eigentlich. Ja, ich finde es auch so ein bisschen spannend zu sehen, so dass sich da diese Blockbuster vor allen Dingen so vorarbeiten. Und die Chinesen sind, wenn man guckt, glaube ich, in den letzten 10 Jahren fast immer in den Jahrestop 10 gewesen. Nur werden sie da nicht wirklich aufgeführt, selbst wenn wir darüber reden. Ich mache das auch immer so, dass ich die rausnehme aus der Rechnung, weil wir über so Sachen wie Detective Chinatown 1900 reden wir dann halt nicht mehr in der Regel. Oder Creation of the Gods 2. Ne, wir haben das nie gesehen und die spielen dann auch im internationalen Vergleich dann, gerade wenn man so das US- und europäische Kino anguckt, dann eben nicht so eine große Rolle.
Auch so in der Award-Season und Festival-Saison, ne?
Ja, aber es ist eigentlich schade. Müssen wir mal häufiger drauf gucken. Aber Robert, wenn wir schon bei Zahlen sind,
ja.
Du hast mir die Tage was geschickt. Die offiziellen Zahlen der Filmförderungsanstalten, die haben nämlich mal geguckt, wie lief das Jahr 2024. Und es lief gar nicht mal so gut, muss man sagen, in Deutschland zumindest.
Es lief, wenn wir Corona rausnehmen, noch nie so schlecht, muss man sagen. Wir hatten, um mal Zahlen zu nennen, wir hatten 90 Millionen Kinobesucher im letzten Jahr. Jetzt können wir mal kurz gucken, wie viele Einwohner wir haben. Aber das heißt, jeder geht ungefähr 1,1 Mal im Jahr ins Kino oder 1,2 Mal meinetwegen. 2023 hat man noch 5 Millionen mehr, beziehungsweise ungefähr 6% mehr, so als kleiner Erholungsfaktor von Corona. Aber im Vergleich 2019, also im letzten Jahr vor Corona, hatten wir 118 Millionen Kinobesucher. Und das haben wir, also da haben wir jetzt 30 Millionen weniger, haben wir ein Viertel verloren in der Zeit. Auch der deutsche Anteil ist weiter runtergegangen, der sonst ja immer so jeder vierte verdiente Euro. Es ist zumindest der deutsche Marktanteil, der ist auch jetzt gesunken auf 20%, also nur noch jeder fünfte Euro. Und die Anzahl der Kinosäle, müsste ich gucken, ist auch weniger geworden, nachdem sie zuletzt eigentlich wieder angewachsen ist. Und da siehst du natürlich, da haben wir auch drüber geredet, dass so zum Beispiel Filme wie The Order oder Carry On oder ebenso diese mittelgroßen Filme, auch ein The Gorge, würde ich behaupten, über den wir auch reden werden, sind ja eigentlich Filme, die normalerweise zu einer vergangenen Zeit noch eher ins Kino gehört hätten und die Leute vielleicht auch ins Kino ziehen. Und da siehst du, das Kino hat Probleme, klarzumachen, warum es sich lohnt, ins Kino zu gehen. Das hat sicherlich auch mit verkürzten Auswertungsfenstern zu tun. Du kannst jetzt Vaiana 2 auf Disney Plus schauen. Du kannst Wicked inzwischen dir anschauen. Alle größeren Filme vom letzten Jahr, die wir besprochen haben, sind in Ein Blink Twice, ist auf Prime Video, seit ein, zwei Wochen raus. So, es fühlt sich in so einer schnelllebigen Zeit auch immer kürzer an und ist kürzer, bis diese Filme auch relativ schnell abrufbar sind. Queer habe ich gefühlt vor ein paar Wochen drüber geredet. Kannst du auf Mubi schauen, seit ein, zwei Wochen. Es ist einfach krass, wie schnell das inzwischen geht. Und der durchschnittliche Ticketpreis ist sogar gesunken. Das heißt, die Kinos scheinen, es ist interessant, der ist nur um 7 Cent gesunken, von 9,71 Euro auf 9,64. Aber normalerweise steigen die Ticketpreise für gewöhnlich immer. Und das siehst du über die Jahrzehnte hinweg. Hier scheint also auch ein kleiner Preiskampf zu entstehen oder Abo-Modelle, weil die Kinos merken, es wird eng, es wird schwierig. Hat sicherlich auch mit Angeboten zu tun. Wir haben ja gesagt, durch den Doppelstreik und so ist 2024 das große Blockbuster-Kino weggefallen. Aber das ist eine Tendenz, die wir im Auge behalten müssen. Das ist zumindest so das Erste, was ich auf die Schnelle rauslese, wenn ich so Zahlen sehe. Ich finde es spannend, dass 3D überhaupt eine Rolle spielt. Ich kenne keinen, der in 3D-Filme geht. Die machen 7% aller Vorführungen aus. Also das Ding ist so, der Drops ist eigentlich gelutscht, dachte ich. Ja, aber ja. Na gut.
Ich finde es halt mit dem deutschen Marktanteil echt fatal. Ne? Der lag bei fast 25% im Vorjahr, ist jetzt bei 20%. Ist die Frage, sind es weniger Filme oder sind die Leute noch weniger am deutschen Kino interessiert als ohnehin schon?
Na, wenn wir auch zurückschauen, was haben wir denn? Also die Millionen Filme, wenn du jetzt die Schule der magischen Tiere 3, Chantal und 1 Million Minuten zum Beispiel rausnimmst, dann hast du ja schon fast die Hälfte aller Kinobesucher, die in deutsche Filme gegangen sind, rausgenommen. Und dann hast du diesen ganzen Anhang an endlosen Filmen, die 50.000, 80.000 Zuschauer oder sowas machen.
Naja.
Und das ist schon bitter. Ich müsste mal eigentlich parallel mal gucken, wie hoch der französische Anteil ist an französischen Filmen in Frankreich. Um nur mal zu zeigen, weil das haben wir oft angesprochen, ein Nachbarland weiter sieht die Welt ja ganz anders aus.
Ja, ja.
Also
ja,
wirklich ganz anders aus.
Ja, ja, das ist dramatisch. Da müssen wir mal drüber sprechen. Und wir müssen noch mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo dieses Jahr noch Der Graf von Monte Cristo aufschnappen. Ich habe es da auch jetzt nicht ins Kino geschafft und du hast da auch immer zu viel zu tun. Also neben den anderen Sachen, das ist immer komisch, wenn wir sagen, wir sind die ganze Zeit, gucken wir Filme und dann schafft man es nicht ins Kino. Das ist aber so, wenn ich eine Pressevorführung bekomme, ne, ich schreibe mir dann die Termine ein, kann mir das eine Woche vorher planen, das habe ich dann schon auf dem Schirm, aber so spontan ins Kino gehen, kriege ich gar nicht mehr hin.
Ja, und vor allem, bei mir befühlt sich das auch immer selbst. Also ich sehe es ja die Woche, ne? Wir reden ja über Flightrisk, dann gucke ich Like a Complete Unknown, dann Sing Sing, will geguckt werden vor den Oscars, Zero Day, die Robert De Niro Serie, das bindet natürlich Zeit, die kommt die Woche raus, will ich sehen, dann startet dein ISS im Streaming, den will ich mal schauen, weil den fand ich interessant, als du zum Kinostart über den gesprochen hast, diese Astronauten und der Dritte Weltkrieg bricht aus Nummer.
Der ist jetzt erst im Streaming?
Der startet, glaube ich, auf Netflix die Woche. Ich habe sie mir irgendwo notiert. Und wenn ich mir dann einfach meinen Upload-Kalender vollschreibe, gucke ich jeden Tag einen Film oder Serie und schaffe trotzdem dann vieles andere nicht. Jetzt will ich noch Heldin irgendwo sehen, dann überlege ich, ob ich Licht schaue. Bridget Jones mag nicht unsere Zielgruppe sein, aber eigentlich irgendwo auch ein relevanter Film, wenn du siehst, dass der fast 40 Millionen zum Start in den USA macht. Könnte man gucken, muss man nicht. Und so ergibt sich immer schon eine Liste an Filmen, die ich dann doch nicht geschafft habe.
Du hattest ja letzte Woche einen der wichtigsten Starts des Jahres nicht geguckt, nämlich den von einem der Retter Hollywoods, Flight Risk, Ja, der neue Film von Mel Gibson, der Mann, der uns Der Mann ohne Gesicht geschenkt hat, der uns Braveheart geschenkt hat und wie sie nicht alle heißen.
Er ist der Patriot.
Er ist der Patriot, selber ja Schauspieler gewesen und jetzt ist er auch Hollywood Ambassador. Hatte jetzt natürlich diesen Film schon abgedreht, bevor er von Trump persönlich berufen wurde, die Welt und Hollywood zu retten. Aber ich frage dich, Robert, sieht das aus nach einem Retter für Hollywood, der hier einen Film gemacht hat? Wie fandest du den? Weil ich glaube ja, dass man Flightwisk mit zwei Augen sehen kann.
Ich habe ja so gehofft, dass ich dich reinreiten kann, mir zu erzählen, wie du den Film findest. Weil ich gar nicht mehr so richtig weiß, worum es ging.
Ey, und ich habe den im Dezember geguckt.
Drei Leute steigen in ein Flugzeug, ja. Einer davon ist ein Kronzeuge, der gegen eine Mafia oder gegen eine Organisation aussagen soll. Michelle Dockery soll den als Agentin transportieren in einem Flugzeug, wo ein Pilot, also eine kleine Maschine, und dieser Zeuge meint so, oh, ich dachte, die fliegen im Privatjet und machen schön. Nee, das ist so eine kleine Propellernummer. Und dann fliegen die eigentlich von A nach B, nur findet dann der Zeuge hinten den Pilotenschein des Piloten, der eigentlich da vorne sitzen müsste, und stellt fest, Scheiße, da sitzt jemand anders. Stellt sich heraus, dieser Pilot, gespielt von Mark Wahlberg, ist ein Psychopath. Der ist ein Killer. Und dann hast du drei Leute in einem kleinen Flugzeug und jegliche Möglichkeit abzustürzen über gefährlichem Gebiet, und irgendwie muss man raus aus der Nummer, ohne zu sterben. Aber im Grunde war es immer sehr viel Geschimpfe, Gewackel, Rumgekloppe auf engem Raum und irgendwie super uninteressant. Mark Wahlberg hat so eine ganz merkwürdige Halbglatze. Der kann einfach, Mark Wahlberg ist kein Bösewicht. Der rennt immer rum, sagt, ich trainiere morgens um 4 in meinem Gym, ich liebe Jesus und kaufe meine Klamotten. Das macht er gefühlt schon immer. So will immer so der Christian Good Guy sein. Da wundert es mich auch nicht so richtig, dass er mit Mel Gibson gut kann auf dieser Ebene. Und dabei soll er auch bleiben. So, das ist so sein Ding. So, der Marky Mark, ich setze mich für das Gute ein vor der Kamera. Flight Risk ist super kurz und trotzdem noch zu lang. Das ist eigentlich so alles, was mir zu diesem Film einfällt.
Ich fand den so beschämend. Ich dachte halt so, oh Mann, das ist von dem Mann gemacht, der mal Braveheart gemacht hat, der dafür einen Oscar bekommen hat. Ich meine, man kann sich sicherlich streiten über Apokalypto, über The Passion of the Christ und auch über Hacksaw Ridge. Ich fand Hacksaw Ridge zum Beispiel.
Den fand ich stark.
Ich fand den okay oder also tatsächlich gut. Da mochte ich auch diese christliche Message jetzt nicht so sehr. Ne? Das ist mir alles ein bisschen viel gewesen. Aber immer dann, wenn er zum Beispiel Carnage, also so richtig Gesplatter und Gemetzel inszenieren muss, dann ist Mel Gibson tatsächlich immer noch gut. Und dann kommt plötzlich dieser Film, der wirkt so, als hätten die so eine kleine Cessna gebaut aus Pappmaché. Die haben sie in einen Raum voller LED-Wände oder Greenscreens gestellt. Ich glaube, hier ist außer dieses Flugzeugs nichts echt. Also die Schauspielerleistungen auch ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich fand Topher Grace noch am, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit ihm Spaß hatte, aber da dachte ich noch so, ja, in einem anderen Film mit anderen Darstellern und mit einer besseren Geschichte wäre das einer gewesen, dem hätte ich dann gerne zugeguckt, weil im Grunde erinnerte mich die Geschichte an alte 80er beziehungsweise vor allen Dingen 90er Jahre Filme, die ja auch so dieses Psychokiller auf dem Flugzeug, der dann den Flug übernehmen will, so Turbulence, Con Air, Passagier 57, die fallen dann ein. Und das sind alles Filme, die haben entweder einen charismatischen Helden, ja, so wie jemand wie Wesley Snipes, der dann geile Sprüche drauf hat. Es gibt coole Actionsequenzen, ne, sind immer so Mittelklasse-Blockbuster gewesen mit einem mittleren Budget, die dann zumindest dieses Budget haben auch zählen lassen. Na, da wurde dann ein echtes Kerosin ans Set geholt und dann ist irgendwas in die Luft gejagt worden. Hier ist überhaupt keine Action drin. Hier ist nichts Größeres drin. Es gibt keine charismatischen Helden und der Bösewicht reduziert sich auf ein Gimmick, nämlich eine Glatze. Ah, okay, alles klar. Mark Wahlberg ist sowieso immer dieser Fall von, wenn er am Set ist, weiß man nie so richtig, ist er eigentlich am Set, zumindest geistig. So, hier hatte ich das Gefühl, hat er schon noch schon.
Hallo, ein bisschen den Hundefilm zuletzt fanden wir nicht schlecht.
Ja, stimmt. Aber das war mal eine dieser Rollen, wo er mal
ich
wieder.
Ich mochte auch Boston, ich mochte auch Deepwater Horizon.
Ja, aber der hatte auch sowas wie diesen Infinite gemacht. Erinnerst du dich, der in der Corona-Zeit kam, wo Infinite. Diese. Da ist er ein Typ, der immer wieder stirbt und wieder aufwacht mit
Schimmel. Ist also Edge of Tomorrow in blöd?
In richtig blöd. So, ich weiß gar nicht, der lief nicht in den Kinos, weil es war ja alles zu, aber auf den Streamern konntest du den gucken und der war scheußlich und da hat er mal wieder keine Lust gehabt. Also, es gibt's auch. Hier hat er schon ein bisschen Spaß, aber ich dachte schon, also das ist ja erbärmlich, was die hier daraus gemacht haben. Ne? Das ist halt, was ist sowas wie Turbulence oder Con Air in richtig billig und richtig scheiße. Und das ist von dem Regisseur, der Braveheart gemacht hat.
Es ist halt so ein ganz fauler Film, so. Also das ist wirklich so faul von der Machart, faul von der Idee. Und damit meine ich nicht faul von faulig, sondern von keine Lust gehabt zu arbeiten.
Ja, das weiß ich gar nicht. Also weil in diesem sehr beengten Raum, wo nur drei Leute reinpassen, haben sie schon so ein bisschen Spaß. Und ich dachte immer wieder so, ey, da kommt so eine Spur. So, wenn man so Gerüche im Kino wahrnehmen würde, dann würde man so einen kleinen Hauch von Camp wahrnehmen. Also von Filmen, die sich nicht zu ernst nehmen und bei denen man sagt, so genau sowas hätte damals in die 90er gepasst. Aber da passt eben dann vieles anderes nicht, weil er eben nicht wirklich spannend ist. Er erzählt zwar so einen Plot in der Kürze der Zeit, das wirkt so wie ein paar Audiodramen das normalerweise machen, weil vieles über Funk dann passiert. Aber das ist nicht packend genug.
Vielleicht liegt das auch daran, dass es genau für diese Nische, nach denen es vielen dürstet, nach diesen handgemachten, sich nach ernst gemeinter Action angefühlter Film mit so einem Carry-On oder mit dem, jetzt fällt mir der Titel, der Typ, der so auf Deeskalation da in dem kleinen Ort seinen Cousin raushauen wollte auf Netflix vor 3-4 Monaten, der Marine
Rebel Rich,
auf einmal so starke Vertreter aus dem Nichts kommen. Und da kackt dann halt so ein Ding hier voll ab. Du kannst keinem erklären, warum Flight Risk jetzt ins Kino kommt und die anderen nicht. Ja, versteht man nicht. Versteht man nicht.
Ich finde Carry On zum Beispiel einen perfekten Vergleich. Carry On und der würden in so einer anderen Welt genau nebeneinander in der Bibliothek existieren. Und Carry On ist der definitiv bessere Film, der ja auch so ein bisschen zurückblinzelt. Ne? Der schaut ja auch zurück auf Stirb langsam und Co. Und der macht es gut, weil er die Kernessenz dessen verstanden hat. Charismatischer Bösewicht, Held, dem man gerne zuguckt, in einem Setting, wo man jeden Euro auf der Leinwand sieht und auch gute Actionsequenzen. All das hat Flight Risk nicht und man fragt sich, was war der Grund? Ich hatte wirklich das Gefühl, dass das eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist, dass Mark Wahlberg gesagt hat, ey, ich hatte hier dieses wirklich, wirklich miese Drehbuch auf dem Tisch, Mel Gibson. Wir sitzen ja jetzt gerade mal wieder beim Mittagessen und schimpfen auf die Welt.
Sie haben vielleicht gemeinsam gebetet.
Oder das. Und dann hat er gesagt, ey, was anderes kriegst du in Hollywood ja nicht mehr, weil du weiterhin ja Verschwörungstheorien verbreitest. Und da wäre dann dieser Film hier, den ich für dich hätte. Wollen wir den zusammen machen? Und Mel hat gesagt, weil er ein bisschen betrunken war und deswegen haben sie den gedreht. Also ihr seht schon, ich bin da echt abgefuckt auf dieses Delta-Dreieck dieser Leute, die da dran beteiligt sind. Deswegen bin ich sicherlich auch nochmal ein bisschen vorbelastet. Aber es ist gut zu hören, dass du das jetzt auch nicht anders siehst.
Ich finde gut, dass David sich selbst einordnet.
Wieso?
Na, das machst du sonst eigentlich nicht. Ich finde gut, wenn du sagst, du findest was blöd, aber warum du es nochmal extra blöd findest, auf so einer persönlichen Ebene, das finde ich gut.
Ich bin halt wirklich menschlich enttäuscht von Mel Gibson. Also das ist so, wir reden ja hier häufig darüber.
Dass ja, das ist halt auch so ein Held in der Zeit, in der du Kino so nochmal ganz anders, also wo so deine große Liebe und so mit herkommt. Ja. Ne? So ein, das ist quasi ein gefallener Stern oder nicht für dich?
Ja, also vor allen Dingen, weil er ist ja gefallen in dieser Zeit auch. Ich hatte jetzt so, also wirklich, die Kommentare auf meinem Kanal sind zum Teil auch so schäbig. Und da war einer, ja, der wurde vom Woken Hollywood gecancelt, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Und ich dann denke so, hast du dir mal die Tonbänder angehört, wie er damals durchs Telefon seine Frau, Ex-Frau, Freundin, diese Oksana oder so wie sie hieß, was der an den Kopf geworfen hat? Und das passierte Wochen, glaube ich, nachdem er bei einem Driving Under the Influence Stopp einen Polizisten auf rassistische Art und Weise beleidigt hat. Juden hat er beleidigt. Dann wurde seinem Film nachgesagt, dass da auch so ein eklatanter oder zumindest so ein unterschwelliger Judenhass drin zu finden ist. Und man dachte so, okay, er war jahrelang weg. Und ich war dann selber einer von denen, die für ihn geroutet haben, als Robert Downey Jr. auf der Bühne stand und bei dieser einen Preisverleihung, vielleicht kennt ihr dieses Video, du vielleicht auch, dann sagte, ey, gib doch mal Mel Gibson eine Chance. Ich war auch jahrelang Alkoholiker und ich hätte es nicht hinbekommen, wenn mir nicht Leute wie er eine Chance gegeben hätten. Deswegen möchte ich um dasselbe bitten. Und ich war dann auch so ein bisschen müde, als ein Ricky Gervais bei den Golden Globes sich explizit an Mel Gibson und seinem Alkoholkonsum abgearbeitet hatte. Ich hatte dann auch so das Gefühl, jetzt wird's mal Zeit. Und als dann Hacksaw Ridge kam und man merkte so, oh ja, er kriegt wieder erste Jobs, dachte ich immer so, es ist komisch, wie er geworden ist. Also wenn ich ihn in Interviews gesehen habe, das ist ein nervöser Mann geworden, der, glaube ich, immer das Gefühl hat, so bei jedem Satz, der fällt, wird er jetzt wieder auf alte Zeiten angesprochen und dachte, jetzt kann er auch gerne mal eine neue Zukunft haben. Na, vielleicht, Menschen können sich rehabilitieren, sie können sich ändern und sie können zurückblicken und sagen, ey, ich hatte ein großes Alkoholproblem, in dieser Zeit war ich gewalttätig und habe rassistische Scheiße erzählt, aber so bin ich eigentlich gar nicht. Aber nein, also es ist genau das Gegenteil. Er macht jetzt wieder so weiter wie vorher, fühlt sich sogar noch eher beflügelt dadurch, dass mittlerweile sich das Klima in den USA komplett gedreht hat und erzählt dann bei Joe Rogan, einem anderen Spinner, Sachen im Podcast, wo ich denke, so, das ist so traurig, weil ich zurückblicke auf den kleinen David Hein, der Lethal Weapon 1 bis 4 geguckt hat, der Mad Max geliebt hat, der Maverick geliebt hat. Alle Filme mit dem waren für mich ein Highlight. Und es ist, ne, ich habe das ja hier schon mehrfach gesagt, jetzt, wenn ein Will Smith und seine Filme wären für mich auch nicht so wirklich entwertet. Auch einen Tom Cruise gucke ich weiterhin gerne. Ne, ich kann normalerweise das trennen, aber bei dem finde ich es echt schwer. Also sehr, sehr schwer. Und ich merke dabei Flight Risk, das kommt natürlich noch oben drauf, aber es ist trotzdem auch kein guter Film. So, sorry, dass ich jetzt ausgeholt habe, auch an euch, falls ihr das ganz anders seht.
Ich finde es gut, das nochmal so als Chronik aber auch zu hören. Insofern, ja. Danke dafür. Wenn ihr sagt, ey, wollt euch davon selbst überzeugen, seid trotzdem der Service gesagt, ab diesen Donnerstag Flight Risk im Kino. Jetzt kommt ein Film, wo ich vermuten würde, du magst den nicht und ich mag den.
Ja. Ich weiß, dass es so ist.
Scheiße. Hast du dir beim Gucken schon gedacht, dass ich den mag?
Nein. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir beim Gucken gar nicht so viel gedacht. Wir reden über The Gorge, ne?
Ja.
Ich habe jetzt in den YouTube-Kommentaren auch und auch bei Letterboxd übelst viele Leute haben mir geschrieben, dass sie den... Also,
was hast du dem gegeben? So, ich habe es nicht geguckt.
Ich habe dem 2,5 gegeben. Also 5 Sterne bei dir. Hm. Ich muss sagen, so dass ich den... Also sagen wir mal so, ich bin reingegangen mit dieser Prämisse. Diese Prämisse klingt nämlich geil. Der Trailer sagt ja, da ist so ein Riss in der Welt. Ja, da sind zwei Scharfschützen, einer gespielt von Miles Teller, einer gespielt von Anya Taylor-Joy. Also die werden zu diesem Riss, keiner weiß, was drin ist, aber es kommen grausige Geräusche raus. An den Rändern dieses Risses, der irgendwo in der Walachei ist, sind Kontaktminen angebracht, Selbstschussanlagen. Also irgendetwas muss man davon abhalten, da rauszukommen oder da reinzukommen. Und diese beiden Scharfschützen, die werden nun angeordnet, ihr geht jetzt in zwei Wachtürme. Und zwar auf gegenüberliegenden Seiten des Risses, also viele Meter entfernt voneinander. Und es wird gesagt, auf keinen Fall Kontakt zueinander aufnehmen. Warum ist nicht klar? Und was das da unten ist, ist auch nicht so richtig klar. Es gibt nur einen Charakter, der vorher als Wachmann in diesem Eintum war, in den Miles Teller dann geht, der sagt dann so ganz ominös, wir wissen nicht genau, was da ist, aber es könnte das Tor zur Hölle sein. Und ich so, boom.
Aber der romantische Komponente war doch im Trailer auch schon drin, oder bin ich...
Ja, aber das war eher
aber
so...
Aber du verkaufst den jetzt hier voll auf der Sci-Fi-Mystery-Ebene, aber die Romanze war schon auch spürbar,
ja,
im Trailer.
Aber, also die Romanze war schon spürbar, aber es gibt ja schon auch Filme, die können dann so eine Romanze... Oder zumindest so ein...
Na, dann ist dir ja die erste Hälfte richtig auf den Sack gegangen von dem Film, oder?
Mega. Also weil nachdem dieser Film diese Prämisse aufmacht, und ich glaube, der Trailer macht das sogar noch besser als der Film selbst, ist dann Schluss. Also dann sitzen dann zwei Menschen da und stalken sich gegenseitig über das Fernglas. Und ich finde Anya Taylor-Joy grausig auch wieder. Entschuldigung, ich sage in letzter Zeit häufiger. Ich finde sie wirklich furchtbar in dem Film, weil sie spielt sehr artifiziell. Das hat sie schon viel besser gekonnt in anderen Sachen. Wahrscheinlich, weil sie wirklich in einem grünen Raum gespielt hat. Auch das muss man hier wieder sagen. Nichts ist hier real. Keine Berge, keine Täler, keine Wälder. Es gibt nur diesen Turm. Alles darum herum ist Wand. Und zwar grüne. Und das siehst du die ganze Zeit. Alle Figuren sind hier dann gerendert. Vor allen Dingen, wenn man unten im Riss dann ist und... Ah, weiß ich nicht. Und dann stehen die so da und dann gibt's so eine Szene.
David, tut mir gefallen. Lies wieder, was ich dazu schreibe, noch hör dir mein Video an.
Ja, okay. Es gibt dann so eine Szene, da winken sie so rüber und dann schreibt, da hält der eine so ein Schild und das ist so, ah, weiß ich nicht. Das ist sowas wie Catherine Hardwick geschrieben hätte.
Ich habe geliebt, wo sie Schach gespielt haben und Schlagzeug gespielt haben.
Ja, das dachte ich auch so. Und hätte er ihr dann rübergeworfen, hey, wollen wir zusammen Whiplash gucken? Und sie dann so, ja, aber danach direkt dann Queen's Gambit, ha, 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 wink, wink in die Kamera. Und ich dachte so, oh Mann, wo ist denn der Film, den ich eigentlich sehen wollte? Und vielleicht ist es die Enttäuschung. Ne, vielleicht ist es so, dass ich dachte, oh Mann, Scott Derrickson hatte Sinister gemacht, hatte The Black Phone gemacht und hatte deinen von dir geliebten Doctor Strange gemacht. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass der mir im Trailer so eine Prämisse verkauft und dann sagt, Moment, ich mache aber stattdessen jetzt hier eine Last Story. Die winken sich dann über so ein Loch rüber.
Du bist auf diesem Annihilation-Pfad so wahrscheinlich
genau,
gewesen.
Genau, ne? auf diesem Annihilation. Stellt euch Annihilation vor, aber mittendrin sagt, dreht sich Nicole
Auslöschung Kid, ist das, falls ihr den deutschen
genau, Film nicht wollt. Nicole Kidman, sondern
Natalie Portman
um zu ihren anderen Frauen und sagt so, ich werde jetzt lesbisch, wollen wir knutschen? Und die sagen, ja. Und dann kommt der Bär und sagt, und alle
wenn
du
es nicht magst, okay. Ich konnte dafür rooten. Der Übergang, wie dann das Tempo sich auf einmal ändert, finde ich clever gelöst. Oder gut gemacht.
Null. Also dann wird der Film plötzlich zu The Tomorrow War. Das ist ja derselbe Autor. Der hat den auch gemacht. Und es ist dann halt so eine Ansammlung von CGI-Kreaturen. Was ich total mochte, ist, wie sie da unten ankommen und diese neue Welt aufgebaut wird. Es sind interessante Visuals, die Scott Derrickson da hat. Aber dann wird dann da so ein Semi-Mysterium aufgebaut, bei dem ich bis zum Schluss das Gefühl hatte, jetzt muss doch hier nochmal die Auflösung kommen. Weil die Auflösung, die dann kommt, die mir dann erklären soll, was da unten gewesen ist, die ist erstens ein bisschen halbgar und die kommt so, wird so nebenbei eingepflegt, dass ich dachte, das war die doch jetzt
noch. Ja, die ist auch wirklich übel. Sie kommen in den Raum und sehen quasi Dosen, auf denen steht mehr oder weniger, spiel mich ab, ich erzähl dir, was passiert ist.
Und das Drehbuch ist, das hatte ich auch gesagt, das Drehbuch ist so schlecht oder so hilariously blödsinnig, dass man tatsächlich...
Hey, wo kommen denn deine 2,5 Sterne noch her dann?
Genau, das möchte ich gerade erklären.
Okay.
Es kommt nämlich dann der Punkt, und es ist ganz konkret der eine mit dem Auto, wo Anya Taylor-Joy dann sagt, ich weiß, wie wir hier rauskommen. Und zwar gibt's ja eine Seilwinde. Und alles, was danach kommt, da dachte ich, okay, es macht gar keinen Sinn, sich bei diesem Film auf Logik zu stemmen. Es macht überhaupt keinen Sinn, zu erwarten, dass dieser Film irgendwas ist, was ich wollte. Sondern da hat der Regisseur wirklich einfach gesagt, ich mache jetzt hier ein riesiges Quatschfest, bei dem ich, ehrlich gesagt, tonal nicht so abgeholt wurde. Weil es hätte natürlich auch das hätte wieder Camp sein können. Nimmt sich aber wahnsinnig ernst, weil er ja irgendwie so eine Mystery-Thriller-Geschichte erzählt. Science-Fiction-Horror auch so ein bisschen Aspekte hat. Aber auch eine Liebesgeschichte, wo die beiden sich wirklich doll lieb haben. Ne, Miles Teller ist ja wirklich hardcore smitten. Die bringen sich ja fast um, nur weil sie sich einmal über einen Riss rübergewunken haben füreinander. Das fand ich sehr interessant. Und dann sagt irgendwann Sigourney Weaver, ich übernehme den Fall direkt konkret selbst und fliegt da. Und es ist alles ein Quatsch. Und ich merkte dann, irgendwie habe ich ein bisschen Spaß damit gehabt, mit dem Quatsch. Aber auch nur so ein bisschen, um zum Schluss zu kommen. Das ist so einer, da bin ich wirklich hin und her gerissen. Ich verteidige das, glaube ich, bis zum Tode, dass das absoluter Quark ist. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, ich habe damit, aber ich konnte mich drauf einlassen. Und das ist mir nicht gelungen.
Also der Witz ist, ich habe den Trailer gesehen, als ich den Film angemacht habe, war ich so, während du mir erzählst, was ist in diesem Riss und so, war ich so, ganz feste Überzeugung, ich gucke einen Film über zwei Scharfschützen, die sich verlieben. Das ist
bei echt mir jetzt? Das war wer baut denn dann so ein Szenario? Du hättest die doch auch an so zwei Weltkriegs...
Das ist so ein bisschen wie bei Warm Bodies. Ich dachte mir, okay, wir nehmen so ein Horrorumfeld, packen aber eine Liebesgeschichte rein. Weißt du noch, mit Nicholas Holt, dieser Zombie so. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht nehmen sie hier auch so, wie so eine Attrappe, so düsteres Szenario, irgendwas ist da. Aber eigentlich wollen die nur mit ihrer Liebe da irgendwie durchkommen. Mir egal, ich wollte was anderes sehen, hab mich aber nicht drauf rumgedacht, aber ich finde krass, dass bei dir das übrig geblieben ist. Mir fällt übrigens eine Sache ein. Warte, ich habe hier was, wo ich dich fragen wollte, ob du das haben willst. Soll ich dich im Podcast fragen?
Ja, bitte frag mich im Podcast. Ich verstehe das ja mit Miles Teller und Anya Taylor-Joy wirklich nicht, weil, also, wie du da das Gefühl hattest, da kommt jetzt Liebe bei mir.
Ach, ich mag das. Wie sie ihre Schallplatte auflegen, sich da so freuen und wie sie dann so mitten, ich fand das süß. Was soll ich denn sagen?
Ja, es gibt so einen Moment.
Entweder manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert. Ich finde die toll zusammen.
Okay. Ich fand das sehr artifiziell. Also wie sie zum Beispiel einmal da sitzt mit so einer. Ja.
Ich habe mir von Arthouse so ein paar Filme mal in 4K schicken lassen.
Ich krieg das Paket auch, das kommt heute an. Du brauchst mir nicht deine.
Achso, da hast du die Titel ausgesucht? Man musste sich ja Titel aussuchen.
Ich hatte mir, also einer konnte nicht, ich wollte eigentlich Deer Hunter haben und habe dafür jetzt Flash Gordon nehmen müssen, weil Deer Hunter gab es nicht als physische.
Bei mir gab es nämlich 3 von 4 Titeln nicht. Deswegen habe ich welche genommen bei Sachen, wo ich dachte, da freuen sich andere drüber. Aber brauche ich ja vielleicht nicht. Ich hätte hier nämlich für dich Rambo First Blood in Ultra HD. Hast du die schon?
Warte mal, ich gucke mal ganz kurz.
Im Steelbook. Im Steelbook.
Ja, warte mal, ich zeig dir jetzt mal das hier. Ich brauche dein Steelbook nicht, weil das
aber
hier
ist
echt.
Aber es ist nicht 4K, wie du willst.
Ist es 4K? Ich glaube nicht.
Ich habe mir extra 4K schicken lassen. Dachte, wäre was für dich. 4K. Und das Zweite ist, guck mal, diese Box hier. Guck mal. Mulholland Drive in so einer geil kreierten.
Da war ich ein bisschen neidisch, als ich es gesehen habe. Die würde ich tatsächlich nehmen, wenn du sie nicht brauchst. Ich tausche gegen eine Potato.
Eine Potato. Okay, ja. 2 Potatoes. Die getauschte und die geschenkte, ne?
Exakt.
Sehr gut.
Exakt. Kannst du gegeneinander Schießi-Schießi spielen?
Schießi-Schießi. Auch ein guter Pornotitel. Na egal.
Wir hatten heute vorhin auch schon Bim-Bim-Bim. Nee, Bum-Bum-Bum. Das sind gute Titel für den Podcast, wie ich finde.
Ja. Ey, wir haben schon in einer Stunde geschafft, über nur 3 Filme zu reden. Das nenne ich doch mal was.
Ja.
Dann lass doch über einen Film sprechen, der uns nächste Woche erwartet, nämlich When Evil Lurks. Ich hole dich mal kurz ab, weil du hast den ja vor 1,5 Jahren gesehen, glaube ich, David, wenn ich mich richtig erinnere an damals.
Der lief auf dem Festival.
2 Brüder finden im Wald, oder beziehungsweise mehr so argentinische Natur, also sieht nicht aus wie Wald, es hat einen Mix zwischen Steppe und vertrocknet, finden eine Leiche, die in der Mitte zerfetzt ist und fragen sich, war das ein Tier, war das irgendwas Böses, was könnte es sein? Und die gleichen beiden Brüder stolpern dann bei einer Frau namens Maria und ihren beiden Söhnen am Haus vorbei, wo einer der beiden Söhne wie ein aufgedunsener, aufgeblähter Körper, aus dem auch aus den Poren Eiter dringt, auf seinem Bett liegt und im Grunde zum Sterben dafür da liegt. Und die eigene Mutter sagt, der ist besessen und eigentlich sollte ein Exorzist oder jemand kommen, um ihm das auszutreiben. Und alles scheint aber mit dem Thema Exorzismus und Besessenheit ein Stück weit so vertraut zu sein, als dass man weiß, okay, dann muss man eigentlich das und das machen. Und dann kommt der Landbesitzer dazu und sagt, nee, auf meinem Land möchte ich nicht sowas haben, wir müssen den wegschaffen. Und bei dem Versuch, den wegzuschaffen, verschwindet der und dann fängt im Grunde das Böse an, so herumzuschleichen. Es geht dann so um Besessenheit, Dämonen, wie breitet sich das aus? Es geht um Familie, es geht um Opfer, es geht um Kinder und so ein bisschen der Anhaltspunkt für den Regisseur war, als ein Artikel veröffentlicht wurde, dass in Argentinien neue Pestizide auf den Feldern verwendet werden bei den Bauern, die reihenweise krank gemacht haben. Und das war so die Idee, was wäre denn eigentlich, wenn aus denen irgendwie sowas ja Krankes, was Monströses wird? Es ist also im Grunde so eine Dämonen-Exorzismus-Nummer, die aber so ganz anders gedacht wird. Erstens, weil sie nicht irgendwie in Hochhäusern mitten in der Stadt oder in so holzverschlagenen amerikanischen Landhäusern stattfindet, sondern einfach im argentinischen irgendwo nirgendwo. Zweitens, weil alle irgendwie glauben, sowas kann passieren. Das gehört dann so mit als schon in den Alltag implementierter Glauben und weil er echt brutal ist. Also der kreiert in den Bildern immer wieder auch ein paar fiese Momente. Stichwort, wenn du einen Hund siehst so oder auch wenn dieses Böse immer irgendwo verschachtelt mal auftaucht und er macht auch sehr starke Bilder, wenn es so eine Art, ich sag mal, Geburt des Bösen eventuell kommt. Ich finde den hinten raus ganz schön verkopft. Man muss sich so ein paar Sachen zusammenbauen. Wer hat jetzt mit wem eigentlich genau was gemacht? Weil auch unter anderem auch noch ein autistischer Sohn eine Rolle spielt. Der Film wechselt relativ oft den Schauplatz. Der ist sehr brutal, sehr künstlerisch. Für alle, die es wirklich gorig und blutig, so Gorehounds. Und das bin ich ja nicht unbedingt mögen. Ich glaube, die haben da ein gefundenes Fressen mit When Evil Lurks gefunden.
Und damit bin ich gemeint.
Und ich kann aber objektiv zugeben, dass ja eine ziemlich praktische und auch künstlerische Machart mit sich bringt, die mich nicht anspricht, weil mich die Geschichte nicht so anspricht, aber neidlos anerkennen, dass das ein Vertreter ist, den sicherlich viele, wenn sie dann auch so, weiß ich nicht, in 10 Jahren zurückschauen und sagen, ey, in diesem Genre, was sind denn so Filme, die man gesehen haben sollte, in so einem Kreis der Lieblings 20 Filme eventuell wirklich mit landen kann. Ja.
Here we go. Ja, weiß ich nicht, ob man den gesehen haben muss. Ich finde ja Damien Rugner oder wie auch immer er ausgesprochen wird aus Argentinien, der hatte ja vor ein paar Jahren schon Terrified gemacht, nicht zu verwechseln mit Terrifier. So einen, was war das? Das war auch so Dämonen in einem Haus, die echt für viel Grusel und Schocks gesorgt haben. Der hat ein gutes Händchen für sowas. Und das verbindet der jetzt hier mit noch mehr Blut. Ich würde euch mal empfehlen, guckt euch den Trailer an, weil da sind so ein paar Szenen drin, die werden immer im richtigen Moment abgeblendet. Zum Beispiel eine mit einer Axt, die sehr effektiv ist. Es ist so eine der ersten Szenen im Film, wo man merkt, oh, ah, so ein Film ist das also. Ne? Also der nicht abblendet, wenn es brutal wird, der wirklich auch draufhält in Momenten, die super unangenehm sind. Es gibt eine Szene mit einem Hund und einem Kind, wo ich dachte, okay, dahin geht der Film. Und es gibt später noch eine andere Szene, da wird es dann fast sogar noch ein bisschen fieser. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Splattergranate ist, die einfach nur mit widerlichen Bildern auf sich aufmerksam macht. Es wird auch ein bisschen noch der Fantasie offen gehalten. Ich finde aber schon, dass er so eine ganz dreckige Atmosphäre hat und dass er bösartig ist. Also so richtig so ein fieser Schocker, der weiß, wie er die Leute kriegt und wie er so ein richtig krasses Unbehagen erzeugen kann. Und bei sowas bin ich ja sofort dabei, weil ich denke so, ich mag, wenn Horrorfilme wissen, was sie sind, nämlich die Sorte von Kino, die uns durchrütteln wollen. Und das passiert bei mir ganz häufig bei den Hui-Bui-Filmchen nicht mehr, sondern eher dann bei sowas. Ich gehe da mit, ich fand den am Ende nicht verkopft, sondern hatte eher am Ende das Gefühl, dass er so ein bisschen, die Handlung ist ja eh so ein bisschen quatschig, muss man sagen, und die läuft gegen Ende völlig aus dem Ruder. Das wirkt dann auch überhastet, so halbgar konstruiert. Ich hatte das Gefühl, bis zu einem bestimmten Punkt hat er ein richtig starkes Drehbuch gehabt und hat auch gewusst, zu welche Szenen kommen. Und irgendwann verliert er sich dann in diesem Gespinne, was er da um das Mysterium, warum werden hier Menschen befallen und so, was er da aufmacht. Ah, fand ich, also gerade gegen Ende gibt es so einen Moment in der Schule, dachte ich, was soll das sein? Und das letzte Bild ist auch so, ne, erzeugt Fragen. Aber man kommt da trotzdem raus und denkt so, der hat mal wieder richtig schön in die Magengrube gehauen. Und dementsprechend kann ich allen Horrorfans sagen, das ist ein starker Start ins neue Horrorjahr. Ich habe dem 3,5 Sterne gegeben.
Ja, das verstehe ich auch. Könnt ihr aber eine Woche oder müsst ihr eine Woche länger warten. Am 27. Februar, also nächste Woche, startet ihr dann in den Kinos. Und damit haben wir es für heute, David, oder?
Ich habe so einen Hunger, ich habe noch nichts gegessen.
Dann iss mal was. Dann
ich habe noch
was.
Keinen Kaffee getrunken.
Nächste Woche, liebe Leute, Like a Complete Unknown, Sing Sing werden wir unter anderem besprechen. Die neue Serie mit Robert De Niro werde ich auf jeden Fall reinschauen.
Ich werde mir Dienstag angucken, In the Land of Bad.
In the Land of Bad, das klingt wie ein Film für David.
Nee, das ist der neue Film von Paul W.S. Anderson.
Oh.
Nicht, du verwechselst die, nicht
Peter. Nee, war so, es war ein O wie.
Ach nee, der heißt gar nicht.
Wirklich der schlechte Film. Wann ist der?
Der heißt nicht In the Land.
In the Lost Lands. Nächsten Dienstag, stimmt.
Das ist der neue Film mit Mila Jovovich.
Das beißt sich eigentlich mit unserer Aufzeichnung und am nächsten Tag beißt sich unsere Aufzeichnung mit Mickey 17. Wir werden mal schauen, wann wir dann den Podcast drehen. Für bestimmt nach The Lost Lands.
Oder aber sowas. Komm mal mit. Ich möchte, dass du und ich Bautista.
Okay, dann gehen wir da hin und nehmen danach Podcast auf nächste Woche, ja?
Ja. Dann kriegt ihr ganz unsere frischen Eindrücke vom neuesten Film mit Mila Jovovich und
vom
Paul
Ehepaar. Ist immer Ehepaar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sie machen keine guten Filme, aber ist auch schön, wenn du mit deiner Frau zusammen am Set jeden Tag arbeiten darfst.
Ja, aber wenn dann das am Ende bei rauskommt, würde ich dann sagen, lass mal lieber sein. Aber darüber können wir nächste Woche reden.
Bis nächste Woche, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss.